Hans handelt, der Verhandlungspodcast mit Professor Dr. Hans-Jörg Schwarz und Joel Matuschiak. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Hans handelt, zur dritten Ausgabe des Podcasts von Professor Dr. Hans-Jörg Schwarz, einem der führenden Verhandlungsexperten. Hallo Hans-Jörg, schön, dass du heute wieder da bist.
Jordan, vielen Dank für deine Gastfreundschaft und dass ich jede Woche zu dir kommen kann.
Ich freue mich immer auf interessante Themen. Und heute wollen wir uns mal eine Verhandlungsstudie angucken. Wir reden oft über Verhandlungen und heute gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen empirisch an. Es haben sich auch andere schlaue Leute dran gesetzt und geguckt, welche Faktoren sind wichtig, was spielt da alles so rein, und das wollen wir heute erörtern, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau richtig, und du hast gesagt, mal aus wissenschaftlicher Perspektive angucken, empirisch. Es gibt erstaunlich wenig wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema Verhandeln. Jeder kennt die Forscher in Harvard, an der Harvard Business School und an der Harvard Law School, die intensiv zum Thema Verhandeln geforscht haben. Aber interessant ist natürlich auch mal zu gucken, was passiert bei uns in Deutschland, in Europa. Und mein Kollege Felix Wendenburg und ich, wir haben uns da mal umgeschaut und festgestellt, es gibt wenig empirische Studien zum Thema Verhandeln. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wenn das so ist, das ist eine Lücke, die müssen wir füllen, und sind selber losgezogen und haben mit Unterstützung der European Business School und des Instituts für Konfliktmanagement eine eigene Verhandlungsstudie auf den Weg gebracht, konnten dabei auf Unterstützung vom Roundtable Mediation und Konfliktmanagement der deutschen Wirtschaft zurückgreifen. Da haben sich mittlerweile 80 größere, mittelständische, aber auch kleinere Unternehmen organisiert. Und die treffen sich regelmäßig, tauschen sich aus zum Thema Verhandeln, Umgang mit Konflikten und so weiter. Und da sind mein Kollege Felix Wendenburg und ich die Berater, externe Berater, die den Roundtable begleiten, schon seit über 10 Jahren. Und da hatten wir die Möglichkeit, auch mit den Mitgliedsunternehmen eine umfassende Studie zu machen. Und über die würden wir heute einfach mal berichten.
Alles klar. Wenn du sagst Studie, haben vielleicht viele Leute als erstes im Kopf, ja, das ist ja nur eine Umfrage, aber dem ist ja nicht so. Eine Studie, der Studie geht ja einiges an Arbeit voraus. Also welche Felder habt ihr euch angeguckt und wie habt ihr das genau aufgezogen?
Wir haben erstmal geschaut, wir wollten möglichst repräsentative Stichprobe kriegen. Das heißt, wir wollten jetzt nicht nur Großunternehmen befragen, sondern auch kleine Unternehmen, kleinere und mittelständische Unternehmen, und eine möglichst große Bandbreite ermitteln. Und das ist uns auch gelungen. Wir haben Rückmeldungen gekriegt von über 200 Leuten. 233 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben an der Studie teilgenommen. Und das Aufwendige an der Studie ist immer die Planung. Du musst ja wissen, was genau möchtest du die Beteiligten fragen, um nachher auch sinnvolle Aussagen und Schlussfolgerungen treffen zu können. Und deshalb haben wir an der Vorbereitung der Studie lange gesessen. Weil du die Beteiligten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die kriegst du einmal zu fassen, und dann müssen die Fragen auch sitzen, ne? Das heißt, die Vorbereitung der Studie war relativ aufwendig, aber die Ergebnisse nachher zeigen auch, dass sich der Aufwand gelohnt hat.
Nun ist es ja halt auch so, man kennt es vielleicht auch aus dem Profisport, dass Daten, die erhoben werden im Profisport, wirklich wichtig sind fürs tägliche Geschäft, um Spieler zu scouten, zu gucken, wo muss ich mich an welcher Stelle verstärken. Du hast gerade gesagt, solche Studien gab es noch nicht. Habt ihr dadurch tatsächlich dann auch ein Wissen, das so vorher nicht vorhanden war, quasi schaffen können und das andere Leute dann auch nutzen können? Oder anders gefragt, habt ihr dadurch halt auch einen Vorteil in dem, was ihr macht im alltäglichen Geschäft?
Sagen wir es mal so, die Ergebnisse der Studie, die wir ja jetzt gleich darstellen werden, die sind für Unternehmen unglaublich interessant, weil ein Kernergebnis der Studie ist, dass das Thema Verhandeln im Gegensatz zu anderen Themen, wie zum Beispiel Qualitätsmanagement, stiefmütterlich behandelt wird. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, Verhandeln ist so ein bisschen abstraktes Geschehen. Keiner weiß genau, was gehört jetzt eigentlich zu einer Verhandlung und was nicht. Und deshalb bleibt Verhandlung so ein bisschen im Nebulösen. Und dafür bietet die Studie jetzt Unternehmen, aber auch einzelne Personen wirklich handfeste Hinweise, was könnte man tun, um sicherzustellen, dass aus Verhandlungen noch mehr rausgeholt wird. Unser Ansatz ist gar nicht so sehr, dass wir sagen, ey, da habe ich jetzt einen Vorteil und den kann ich am Markt nutzen, um der Oberverhandlungsexperte zu werden, sondern es geht eher darum, dazu beizutragen, dass insgesamt besser verhandelt wird. Weil du kannst sagen, wenn in der Wirtschaft, in der deutschen Wirtschaft oder auch zwischen kleinen Unternehmen, wenn die besser miteinander verhandelt werden, ist nachher einfach mehr für alle da. Und das ist natürlich ein motivierender Faktor. Das heißt, wenn zwei Unternehmen oder zwei Personen gut miteinander verhandeln, steigt die Zufriedenheit, dass beide da nachher zufrieden rausgehen. Die Wahrscheinlichkeit, nicht die Zufriedenheit.
Nun ist es ja so, wenn der normale Mensch hört Verhandlungen, denkt man ja immer oder assoziiert ein gewisses Szenario. Leute im Anzug in einem Konferenzraum. Aber die tägliche Verhandlung, die findet ja auch noch in ganz vielen anderen Bereichen statt. Würdest du da mal einen Überblick geben, welche Bereiche das vielleicht sogar betrifft, wo man vielleicht als normaler Mensch als erstes gar nicht dran denkt?
Also nehmen wir mal an, du hast einen Einkäufer von einem Automobilunternehmen. Schon wenn der den Telefonhörer aufnimmt oder sein Handy und eine Kontaktperson von einem Zulieferer anruft, beginnt ab da schon die Verhandlung. Und das ist den Beteiligten gar nicht so richtig bewusst. Wenn jemand in den Saturnmarkt reinkommt und sagt, hier, ich interessiere mich für Fernseher, ab da startet die Verhandlung. Das heißt, immer wenn Personen aufeinander kommen und irgendwo ist im Hintergrund, da könnte irgendeine Geschäftsbeziehung draus entstehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man sich schon in einer Verhandlungssituation befindet. Das Gleiche gilt natürlich zu Hause. Wenn ich mir überlege, okay, wo fahren wir demnächst in Urlaub hin? Oder welche Anschaffungen stehen an? Und da gibt es unterschiedliche Interessen innerhalb der Familie. Ab da befindet man sich in einer Verhandlung. Und du kannst natürlich sagen, gerade in Situationen, wo man den Beteiligten häufiger begegnet, und das ist ja in Familien so, sollte man darauf achten, dass aus der Verhandlung was rauskommt, mit dem nachher auch alle leben können.
Welche Ergebnisse habt ihr dann in der Studie zusammentragen können?
Okay, ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen, das ist ein bisschen umfangreicher. Die erste Frage oder eine der ersten Fragen, die wir den 240 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gestellt haben, ist, wie die eigentlich ihre eigene Verhandlungskompetenz einschätzen. Du hast in Umfragen natürlich immer oder in Studien immer die Schwierigkeit, wie kannst du das eigentlich wirklich objektiv ermitteln? Und wenn du Personen fragst, wie schätzt du deine eigene Kompetenz ein, kannst du davon ausgehen, die Befragten sind häufig eher ein Tick zu positiv als zu negativ und deshalb sind die Ergebnisse umso interessanter. Das heißt, die erste Frage lautete, wie hoch schätzt ihr eigentlich eure Verhandlungskompetenz ein? Und das Ergebnis zu dieser Frage lautete, die Hälfte aller Befragten, die Mitarbeiter in Unternehmen sind und für die Unternehmen permanent Verhandlungen führen, schätzen ihre Verhandlungskompetenzen als mittelmäßig oder schlechter ein.
Das überrascht mich tatsächlich.
Ja, das heißt, du musst davon ausgehen, dass da in 50% aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, denen die Verantwortung für Verhandlungen übertragen wird, die gehen selber davon aus, sie sind eigentlich keine besonders guten Verhandler. Und das hat natürlich Konsequenzen. Jetzt kannst du nicht sagen, wie hoch ist die Verhandlungskompetenz wirklich, aber du kannst jedenfalls davon ausgehen, nicht alle sind top kompetente Verhandlerinnen und Verhandler. Und das hat natürlich für die Unternehmen Konsequenzen, weil du deshalb davon ausgehen kannst, dazu kommen wir in der nächsten Frage, dass nicht aus allen Verhandlungen das Optimum herausgeholt wird.
Also ich denke jetzt gerade an eine Geschichte aus dem Privaten tatsächlich. Meine Frau arbeitet bei einem Großhandelsunternehmen und ist da Kundenmanagerin und hat halt mit vielen Gastronomen aus Oldenburg zu tun, täglich und muss täglich verhandeln. Und wenn ich solche Ergebnisse höre, denke ich halt, gerade auch für so ein Unternehmen wäre es ja ultra interessant zu wissen, wie schätzen sich unsere Mitarbeiter ein und gibt es da eventuell Bedarf, weil es ist ja wirklich das tägliche Geschäft. Und ja, also sehr spannend.
Auf jeden Fall. Und wenn du dir jetzt den Gastronomiebereich anguckst oder auch den Handel, da sind die Margen ja häufig gar nicht so riesig groß, sondern du musst halt viel Geschäft machen, um nachher mit deinem Unternehmen auch einen Gewinn erzielen zu können. Und wenn du deine ohnehin schon nicht so riesengroße Marge noch dadurch verschlechterst, dass du aus den anstehenden Verhandlungen nicht das Optimum rausholst, bedeutet das für dein Unternehmen, deine Wettbewerbsfähigkeit ist geringer. Andersrum gesagt, ich denke immer lieber positiv, wenn du dir überlegst, dass 50% aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davon ausgehen, sie sind eigentlich nicht so kompetente Verhandler, kann man sich vorstellen, wie viel zusätzliche Marge da drin liegen würde, wenn die alle sagen könnten, ich bin wirklich kompetent.
Es macht ja auch viel aus, ob man sich wohlfühlt bei dem, was man macht. Und weil man schon, ich sag mal, mit ein bisschen Bauchschmerzen, weil man sich selbst als nicht so kompetent in dem Bereich einstuft oder ansieht, schon mit Bauchschmerzen in dieses Gespräch geht, kann man ja wahrscheinlich auch einfach nicht so gut performen.
Super Stichwort, Jordan. Eine der nächsten Fragen lautete, wie sieht es in Verhandlungen aus? Wie persönlich belastet bist du von dem Verhandlungsgeschehen und von dem Verhandlungsprozess? Und die Zahlen, die sind fast parallel. Du kannst sagen, 50% der Befragten fühlen sich durch Verhandlungsprozesse persönlich belastet. Und wenn du das ausdrückst und auch in einer Befragung tatsächlich benennst, dann kannst du dir vorstellen, das hat Folgen. Wenn du dich in der Verhandlung nicht wohlfühlst, du fühlst dich belastet, du schläfst die Nacht vorher schon nicht so gut, kann da natürlich so ein Kreislauf draus werden und das ist schlecht. Wir hatten in unserer zweiten Folge ja auch darüber gesprochen, wie wichtig das ist, in der Verhandlung entspannt und souverän sitzen zu können. Wenn du schon weißt, dass dich das persönlich belastet, sitzt du schon in der Verhandlung nicht mehr so entspannt drin. Das bedeutet auch ein wichtiges Ergebnis, Top-Stichwort, die persönliche Belastung ist hoch.
Ja, man strahlt natürlich auch was ganz anderes aus. Habt ihr diese Ergebnisse dann auch nochmal mit den Unternehmen besprochen, wo ihr die Mitarbeiter befragt habt? Weil ich mir vorstellen könnte tatsächlich in dem Moment, wo ich als Chef mitkriege, die Hälfte meiner Belegschaft, jetzt mal überspitzt dargestellt, kommt mit Bauchschmerzen zur Arbeit und mag eigentlich ein Hauptbetätigungsfeld, das sie vollrichten sollen, überhaupt nicht. Da würde ich ja, glaube ich, aus allen Wolken fallen.
Auf jeden Fall. Du musst dann natürlich immer gucken, wer sind die Ansprechpartner, die selber ein Interesse daran haben, dass die Mitarbeiter bessere Verhandlungsergebnisse erzielen. Und da kannst du schon eine Schlussfolgerung, die wir aus unserer Beratungstätigkeit gezogen haben, kann ich schon mal präsentieren und die lautet, du brauchst in großen Unternehmen Führungskräfte, die wirklich Verantwortung übernehmen und sagen, ich habe ein Interesse daran, dass meine Mitarbeiter in meiner Abteilung gute Ergebnisse erzielen. Leichter ist das in Familienunternehmen, weil in Familienunternehmen kannst du dir vorstellen, da hat der Inhaber oder die Inhaberin des Unternehmens, die hat natürlicherweise ein Interesse daran, dass ihre Mitarbeiter gute Ergebnisse erzielen, weil wenn das Familienunternehmen gute Ergebnisse erzielt, freut sich die Inhaberin oder der Inhaber direkt. Das ist in Großunternehmen viel abstrakter. Deshalb ist das für uns umso schöner, wenn wir, was wir häufig zum Glück machen können, mit Führungskräften arbeiten können, die selber auch ein Interesse daran haben, dass es in ihrem Unternehmen gut läuft. Und was die Unternehmen tun können, das würde ich noch mal eben ausführen, weil dazu noch zwei Ergebnisse, die ich noch nachtragen möchte, interessant sind. Und zwar haben wir letztes Mal ja schon besprochen, A und O in der Verhandlung, Top-Vorbereitung. Interessanterweise fühlen sich wiederum sogar mehr als die Hälfte aller Befragten auf die Verhandlung nicht gut vorbereitet. Das heißt, du kannst davon ausgehen, entweder steht die Zeit nicht wirklich zur Verfügung oder es gibt keine guten Leitfäden, um die Verhandlung vorzubereiten. Und wenn du unvorbereitet oder gefühlt unvorbereitet in Verhandlungen reingehst, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass du das Optimum herausholst. Das heißt, hier hast du als Unternehmen sofort einen Ansatzpunkt und kannst sagen, wenn ich dazu beitragen kann, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser vorbereitet in die Verhandlung reingehen, dann fühlen die sich A, persönlich nicht so belastet und B, steigt auch ihre Verhandlungskompetenz, weil sie wissen, gute Verhandlungsvorbereitung heißt auch gleichzeitig, ich sitze da souveräner und fühle mich besser und kompetenter in der Situation.
Also für mich klingt das tatsächlich so, als ob, wenn ich mir den Mehraufwand an Zeit mache als Arbeitgeber und meine Leute dann halt dementsprechend schule, dass ich halt einen doppelten Gewinn rauskriege, nämlich einmal meine Mitarbeiter fühlen sich wohl. Und zum anderen steigt dann auch die Produktivität bzw. das Ergebnis, das meine Mitarbeiter erzielen.
Super dargestellt, Jordan. Und wenn du dir dann noch anguckst, und das war für uns die schwierigste Frage, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter glauben, was sie hätten erreichen können in der Verhandlung. Das heißt, wir wollten die Frage beantworten, glauben die Mitarbeiter, sie hätten aus ihren vergangenen Verhandlungen mehr rausholen können, als sie tatsächlich rausgeholt haben? Kannst du dir vorstellen, wie schwierig das ist, dazu gute Daten zu bekommen? Deshalb haben wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach gefragt, wie viel Prozent glaubt ihr, hättet ihr bei Top-Vorbereitung bei guten Leitfäden und eventuell auch höherer Kompetenz noch aus den Verhandlungen rausholen können. Und das Ergebnis war für uns mit das, ich könnte sagen, überraschendste, ist aber auch ein bisschen schockierend tatsächlich, dass zahlreiche Befragte, über ein Drittel, sagen, wir glauben, wir hätten 50% oder auch mehr aus Verhandlungen rausholen können. Die Zahl wird noch größer, wenn du dir vorstellst, dass eine große Zahl der Befragten, und das ist die Hälfte, davon ausgehen, sie hätten 25% oder auch mehr aus Verhandlungen rausholen können, dann ist das natürlich Potenzial, was das Unternehmen hätte schöpfen können, was aus Sicht der Mitarbeiter nicht geschöpft wurde. Und wenn du dir überlegst, ob es sich nicht lohnen würde, da zu investieren, um dieses Potenzial zu schöpfen, dann ist die Antwort natürlich ganz klar ja. Wir als Forscher und Experten haben natürlich dann die Aufgabe, den Unternehmen klare Empfehlungen abzugeben. Okay, was können wir denn tun, um das zu erreichen? Und das ist vielleicht ein guter Abschluss für heute, dass wir sagen, okay, was können Unternehmen da rausholen? Was sollten die da draus ableiten?
Nun seid ihr in der Position, dass ihr die Unternehmen beratet und Impulse gebt. Wie hat sich eure Arbeit denn verändert durch die Ergebnisse dieser Studie?
Sie hat sich dadurch verändert, dass wir uns überlegt haben, okay, wie gehen wir an Unternehmen ran und wie können wir denn Unternehmen auch schmackhaft machen, dass man in dieses Thema investieren sollte. Das heißt, jedes Projekt, was du in einem Unternehmen mittlerweile startest, kommt natürlich auf den Prüfstand und du musst immer so ein, in Anführungsstrichen, Business Case rechnen. Das heißt, du musst irgendwie nachweisen können, dass das Unternehmen am Ende wirklich unterm Strich davon profitiert. Dazu waren die Ergebnisse hier natürlich hilfreich, weil du aufzeigen kannst, das ist, wenn du dir die Ergebnisse anguckst, glasklar. Es wird viel Potenzial auf dem Tisch liegen gelassen. Die eigene Kompetenz wird nicht als besonders groß betrachtet und der Grad der Vorbereitung als relativ gering. Das heißt, es war für uns nicht so schwierig, diesen, ich sag mal, Missstand den Unternehmen auch tatsächlich mitzuteilen. Und daraus haben wir dann natürlich Empfehlungen abgeleitet und die lauten, als Unternehmen solltest du dir bewusst sein, Verhandlungen sind ein wesentlicher Bestandteil der Tätigkeit vieler deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die fühlen sich für diesen Vorgang und für diesen Teil ihrer Tätigkeit häufig nicht kompetent. Das heißt, du solltest als Unternehmen daran arbeiten, systematisch die Kompetenz deiner Mitarbeiter zu fördern durch Schulung, durch Begleitung, gegebenenfalls auch durch Mentoren. Und ganz wichtig, und das ist vielleicht der einfachste Teil der Kompetenzschulung, du solltest den Mitarbeitern die Zeit geben und auch die Leitfäden, um Verhandlungen systematisch vorzubereiten, Verhandlungsprozesse immer wieder mit ihren Vorgesetzten abzugleichen und am Ende der Verhandlung auch auszuloten, Lessons learned, was können wir aus dieser Verhandlung für zukünftige Verhandlungsprozesse ableiten, was ist gut gelaufen, wo können wir noch besser werden. Das heißt, Verständnis dafür zu entwickeln, Verhandlungen sind ein dynamisches Geschehen, das solltest du gut planen, gut begleiten, gut auswerten, damit das Unternehmen seine Verhandlungskompetenz permanent erweitert.
Es stellt sich ja so dar in einer Verhandlung, dass man zwei gegenseitige Positionen hat, auch wenn das Wort vielleicht jetzt gerade ein bisschen hart ist, gegenseitig. Ich kenne Gesprächsleitfäden noch aus meiner Zeit als Vertriebler. Diese Leitfäden, von denen du jetzt sprichst, sind die 1:1 vergleichbar mit so einem Verkaufsgesprächleitfaden oder findet da noch ein bisschen was anderes statt, weil man sich ja auch auf sein Gegenüber einstellen muss und das ja auch, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber fühlen muss. Also man braucht ja dieses Fingerspitzengefühl für den anderen, damit es für beide Seiten ja auch komfortabel bleibt und man nicht vielleicht als zu dreist gilt. Diesen Vergleich, ist der richtig, Verkaufsleitfaden oder ist das nochmal ein bisschen was anderes?
Im Prinzip sollte so ein Verkaufsleitfaden ist eigentlich auch ein Leitfaden für ein Verhandlungsgespräch. Und aus meiner Sicht greifen viele dieser Leitfäden viel zu kurz. Illustrieren kann man das an einem ganz aktuellen Beispiel. Ich lese morgens immer, ich nehme mir immer die Zeit und lese noch viel Zeitung. Und ich lese die Zeitung auch durch mit dem Themenblick verhandeln. Und heute habe ich wieder einen super interessanten Artikel gelesen, weil der in der Zeitung stand, kann man auch offen darüber sprechen. Es geht um den letzten Streik der Lufthansa mit der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit, VC. Und da war für mich eine ganz interessante Tatsache, dass der verantwortliche Verhandler auf Seiten der Gewerkschaft deutlich gemacht hat, dass eine große Schwierigkeit in den Verhandlungen jetzt darin besteht, dass viele neue Leute dabei sind, die noch gar kein Vertrauen zueinander haben. Das heißt, du kannst dir vorstellen, bei komplizierteren Verhandlungen ist eine Basis, und das ist eigentlich auch ein schönes Stichwort für unsere nächste Folge, eine Basis ist Vertrauen. Und selbst bei so knallharten Verhandlungen wie Arbeitgeber und Gewerkschaft oder Lieferant und Kunde, wo es auch wirklich um Geld geht, sagen viele, und das kann ich aus meiner Erfahrung nur bestätigen, Grundlage dafür, diese Verhandlung zu guten Ergebnissen zu führen, ist eine vertrauensvolle Verhandlungsatmosphäre, und die musst du erstmal herstellen, und die muss deshalb auch Bestandteil solcher Leitfäden sein.
Unglaublich spannend. Also wenn ich es mal runterbreche, ich muss halt wissen, woran ich bin bei meinem Gegenüber. Dann fühle ich mich auch wohl und weiß halt, okay, ich werde nicht über den Tisch gezogen.
Genau, und kann es mir auch leisten, mal durchblicken zu lassen, worauf es uns eigentlich wirklich ankommt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der andere das dann auch tut oder die andere, die Wahrscheinlichkeit steigt. Und damit hat man viel mehr Substanz, um daraus kreativ Lösungen zu entwerfen. Und das ist doch ein schönes Beispiel, eine schöne Überleitung für unsere nächste Folge. Da könnten wir nämlich mal darüber sprechen, warum ist eigentlich Verhandeln psychologisch so schwierig? Und man kann schon mal eins vorausschicken, Verhandlungen sind deshalb schwierig, weil ich mich ständig in dieser Unsicherheit bewege, wie viel kann ich preisgeben und wie viel Angst muss ich haben, dass das, was ich preisgebe, von dem anderen ausgenutzt wird. Und mit diesem Dilemma umzugehen, das schaffen Verhandlungsexpertinnen und Verhandlungsexperten besser als andere und erzielen deshalb bessere Ergebnisse, aber dazu mehr in unserer nächsten Folge.
Ja, super. Vor allen Dingen Ausblick auf eine Folge, wo wieder jeder für sich selbst was rausziehen kann, weil das, was du gerade so angeteasert hast, da rattert es bei mir gleich schon im Kopf und ich denke mir, super, dass ich das dann auch mit dir hier moderieren darf. Hans-Jörg, vielen Dank für deine Zeit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Hans handelt, der Podcast um Verhandlungsthemen von Professor Dr. Hans-Jörg Schwarz. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Auch nochmal danke an dich, Hans-Jörg. Und schauen Sie bzw. hören Sie das nächste Mal wieder bei uns rein. Auf Wiedersehen.